Eine These, die in letzter Zeit immer häufiger zu hören ist, ist die folgende.
Wer kreativ tätig wird, begeht meistens Urheberrechtsverletzungen, wenn er seine Kreation auch wieder unter die Leute bringt und veröffentlichen will.
Dass dies kein neues Phänomen ist, nur dass es im Zuge des Wachstums des Internets immer massenhafter auftritt, zeigen einige kreative Urheberrechtsverbrechen aus der Geschichte.
Campbell's Soup Cans von Andy Warhol von 1962. Oder auch von Andy Warhol, Mickey Mouse. Oder was ich besonders hübsch finde, das ist Bunny's Do Scream von einem Künstler, der Mr. Lingo heißt. Das ist eine Appropriation Art, ein Remix von Edvard Munchs Der Schrei und den Rayman Bunnies der Videospielfigur.
Ein anderes Beispiel ist der Hip-Hop. Bis Anfang der 90er Jahre wurde hier sehr viel mit Samplen gearbeitet. Danach nicht mehr.
Der Auslöser dafür war eine Urheberrechtsklage gegen den Rapper Bismarck Key wegen eines kurzen Samples, das er verwendet hatte. Dagegen wurde vorgegangen und er wurde tatsächlich vor US-Gerichten verurteilt, dass dieses Sampling eine Copyright-Verletzung gewesen ist. Was wiederum bedeutet hätte, und das ist auch in Deutschland heutzutage Realität, dass jeder einzelne Sample geklärt werden muss, also die Rechte an den Samples, und das dazu geführt hat, dass das Sample mehr oder weniger aus dem Hip-Hop verschwunden ist, weil so etwas eben so aufwendig ist, dass sich das einfach entweder nicht realisieren lässt oder nicht lohnt.
Daraus folgerte er eine Beurteilung des aktuell geltenden Rechts.
Das Recht vernachlässigt die Interessen der Kreativschaffenden, ist dabei viel zu kompliziert, setzt zu viele Hürden, um so etwas wie die Remix-Culture, wie Kreativität 2.0 rechtlich zu ermöglichen. Das wiederum widerspricht den Interessen der Allgemeinheit, das widerspricht den Interessen derjenigen, die das Internet überhaupt nutzbar machen, also die Inhaltsvermittler, Informationsdienstleister.
Ein Ausflug in die Geschichte könnte einen Indiz liefern, woran das liegt.
Die ersten modernen Urheberrechtsgesetze stammen vom Anfang des 20. Jahrhunderts, 1904, 1906. Die Grundprinzipien, auf denen auch das heutige Urheberrecht noch basiert, sind mit den Grundprinzipien, die damals entwickelt wurden, identisch. Es gab keine große grundlegende Reform des Urheberrechts seit 50 Jahren. Das Urheberrechtsgesetz in Deutschland stammt von 1965. Was macht man stattdessen? Man macht Feintuning, man ergänzt Regelungen, man schreibt die um, man schafft neue Regelungen, aber immer nur im kleinen Teil, im kleinen Umfang, geht aber nie an die Grundlagen ran. Insbesondere ausgelöst durch internationale oder supranationale Entwicklungen, Regelungswerke beispielsweise der EU, die dann in den Nationalstaaten umgesetzt werden.
Oftmals wird behauptet, dass erst die Existenz des Urheberrechts Anreize zum kreativen Schaffen setzt.
Die Behauptung, dass es möglichst stark und weitgehend sein muss, um solche Anreize zu setzen, ist meines Erachtens in sehr vielen Bereichen eindeutig widerlegt. Sie war noch nie wahr, jetzt ist sie aber durch das Faktische widerlegt. Wir sehen, dass jeden Tag Millionen von Menschen kreativ tätig werden, die sich überhaupt nicht um ihr Urheberrecht kümmern, die überhaupt nicht wissen vielleicht, dass sie eins haben und es jedenfalls nicht durchsetzen. Die machen das Web 2.0, die machen die Inhalte im Internet, die machen Open-Source-Software aus ganz anderen Motiven als extrinsischen wirtschaftlichen Motiven, sondern vielmehr, weil sie schaffen wollen. Dafür braucht man gar kein Urheberrecht. Das Urheberrecht ist nützlich und wichtig auch in vielen Belangen, um nämlich zu schützen davor, dass andere einfach nehmen, was man selbst geschaffen hat. Aber um einen Anreiz zur Kreativität zu setzen, ist das Urheberrecht an sich gar nicht erforderlich, weil Menschen werden kreativ tätig, weil das in ihrem natürlichen Empfinden liegt, weil sie das wollen, aus sich heraus.
Aus dem Publikum kam der Einwurf, dass es ja die Creative Commons Lizenzen, also die Möglichkeit, Werke zur freien Verwendung zu lizenzieren, gibt.
Der Umstand, dass es Creative Commons gibt, signalisiert und zeigt, belegt diese Missstände im Copyright, im Urheberrecht. Weil Creative Commons ist eine Reaktion auf die Missstände im Urheberrecht, weil es den Menschen, den Kreativen, die Möglichkeit gibt, zu sagen, ich möchte diese Restriktionen, die sich aus den gesetzlichen Regelungen ergeben, minimieren. Ich möchte, dass meine Werke sich weit verbreiten können, dass sie auch bearbeitet werden können und so weiter, aufgenommen werden können von anderen, ist eine Reaktion darauf, dass das hier, dass diese Missstände bestehen. So etwas ist aber nur immer ein Teil der Lösung. Das ist ein ganz wichtiger Teil, aber es wird ja immer so sein, dass Menschen nicht nur das remixen, aufgreifen wollen, was unter Creative Commons Lizenzen steht, sondern sie wollen eben gerade die Sachen benutzen, die besonders bekannt sind.
Wie man die Urheberrechtsgesetze auf kurze Sicht ändern könnte, um es den aktuellen Begebenheiten anzupassen, wurde im Folgenden vorgestellt.
Was ich vorschlage, ist eine neue Schrankenbestimmung für transformative Werknutzungen, die dann vorliegen, wenn vorbestehende Werke oder Werkteile in eine selbstständige, eigene geistige Schöpfung aufgenommen werden, deren Sinngehalt und geistig-ästhetische Wirkung sich von dem oder den aufgenommenen Werken unterscheidet. Mit anderen Worten, es geht hier nicht um reines Kopieren. Ja, File-Sharing ist hier nicht das Thema. Es geht darum, sich mit den Werken anderer kreativ auseinanderzusetzen, indem man sie in einen neuen Kontext stellt. Das trifft zu auf Remixing, auf Mashing und auf viele andere Dinge mehr. Ich habe diese Regel entwickelt in einer Studie und mich dabei an den Wertungen des US Copyright Acts orientiert, nämlich der sogenannten Fair Use Doktrin, auf die ich vorhin schon mal zu sprechen kam, in Artikel 107 des US Copyright Acts. Und nach US-Recht ist interessanterweise, obwohl das Copyright in den USA ja sehr, sehr economy-driven ist, sind solche transformativen Werknutzungen erlaubt. Die Fair-Use-Regelung ermöglicht das. Die Fair-Use-Regeln, das zeigt hier ein Vergleich, sind rechtssystematisch sehr viel besser geeignet, dieser schnellen Entwicklung in Technik und Gesellschaft standhalten zu können, weil im Gesetz überhaupt nicht steht, unter den und den Umständen darf der und der das und das, so wie es in Deutschland und Europa der Fall ist, sondern in deren Gesetz steht einfach nur, was Fair Use ist, ist keine Copyright-Verletzung. Das heißt also, die Instanzen, nicht der Gesetzgeber, sondern zum Beispiel die Gerichte oder auch Wissenschaftler oder das US Copyright Office, können in der Folgezeit entwickeln, ohne dass das Gesetz geändert werden muss, was Fair Use eigentlich ist. Und Fair Use ist immer zu beurteilen angesichts des Status quo, ja, der Gegenwart und nicht aus Sicht, wie in Deutschland sehr gerne gehandhabt wird, des Tages, des Zeitpunkts, wo das Recht eingeführt wurde, was in Deutschland dann häufig heißen würde, man muss das aus Sicht von 1965 beurteilen. Ja, das heißt, diese Regelung ist sehr dynamisch.